Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco und deinem Moderator David Bortmann. Ab geht's.
Und heute mit David Scherer und Fatem Berisha von Can't Eat Money. Allein dieser Name macht ja unglaublich viel Lust. Schon David, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer seid ihr eigentlich?
Wir gründen gerade eine Werbeagentur, die sich ausschließlich auf nachhaltige, auf gute Marken konzentriert, die Gutes machen wollen. Ein großes Problem ist ja, dass viele Marken eine gute Idee haben, aber gar keine Ahnung haben, wie sie das eigentlich an den Mann bringen. Also wie kommuniziert man das? Wie kann man auch als nachhaltige Marke mit einer guten Absicht so strahlen und so eine Leuchtkraft entwickeln, wie das vielleicht die ganz großen Marken schon haben? Und an dieser Stelle setzen wir mit Can't Eat Money ein. Und wir wollen jetzt unsere langjährige Erfahrung nutzen, die wir in der Werbebranche mit den ganz, ganz großen Marken dieser Welt auch gesammelt haben und den Marken zur Verfügung stellen, die gute Ideen haben, die unsere Welt ein bisschen besser machen wollen, die uns auch weiterbringen wollen. Und dafür steht eben Can't Eat Money. Werbung, nachhaltige Werbung für nachhaltige Marken.
Can't Eat Money ist das Programm, Fatem. Also wir haben jetzt gerade schon sehr viel gehört von David. Nachhaltigkeit, das Gute voranbringen. Wie einfach lässt sich denn das Gute von dem weniger Guten oder das Gute von dem Schlechten denn überhaupt trennen? Und welche Erfahrungen hast du als Werber gemacht, um hier eine klare Haltung auch entwickeln zu können?
Also das ist eine gute Frage und auf jeden Fall eine schwierige Frage, weil so leicht lässt sich das natürlich nicht voneinander trennen. Man hat am Anfang immer ein Gefühl, man kennt es von Sachen, die kann man eher einordnen bei schlecht, die kann man eher einordnen bei gut. Aber wenn man dann manchmal hinter die Kulissen guckt, merkt man, dass manche von den vermeintlich Schlechten gar nicht so schlecht sind und manche von den vermeintlich Guten gar nicht so gut. Deswegen ist da auf jeden Fall immer schon der erste Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, für wen machen wir Kommunikation. Und wir setzen da an, dass wir versuchen, die Unternehmen so einmal zu recherchieren und uns mit denen auch auseinanderzusetzen, um zu schauen, meinen sie das ernst, was sie sagen? Machen sie das, was sie sagen? Und ist auch dieses Produkt, die Dienstleistung oder was sie anbieten, tatsächlich auch etwas, das uns als Gesellschaft, die Welt und vor allem auch die Nachhaltigkeit voranbringt?
Lass uns da gemeinsam nachher vielleicht nochmal zu diesem Punkt auch nochmal wieder zurückkehren. Fangen wir mal so ein bisschen mit den Basics an. Wir haben ja hier viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind Investoren, das sind Cleantech-Unternehmer, das sind solche, die sich auch für den gesamten Cleantech, Climatech, Greentech Kosmos interessieren. Jetzt steigt ihr natürlich mit eurer Expertise als Kommunikatoren ein. Wir haben gerade schon so ein bisschen festgelegt, ihr seid eher eine Werbe- und Branding-Agentur. Vielleicht David, kannst du nochmal uns helfen, so ein bisschen zu differenzieren? Also welche Art der Kommunikation gibt es denn? Und was macht ihr eben nicht? Und was macht ihr dann doch? Weil es gibt ja auch noch PR und Pressearbeit und sonstige Kommunikationsdienstleistungen. Also wo fängt das an, was ihr tut? Und wo hört es quasi auf? Und wo müssten dann quasi andere eher ran?
Das ist eine Frage, die früher, glaube ich, relativ leicht zu beantworten gewesen wäre. Da gab es ja noch relativ klare Trennungen. Du hast gerade schon PR angesprochen, allerdings auch Kommunikation im Sinne von der klassischen Werbung, wie man sie zumindest früher ja aus Radio, Fernsehen und irgendwie aus der Zeitung noch kannte. Mittlerweile verschwimmen diese Grenzen ja mehr und mehr. Also PR ist ja mehr so, dass ich probiere, Vertrauen über einen vertrauenswürdigen Dritten aufzubauen. Wohingegen die klassische Werbung ja hergeht und sagt, wie der Marktschreier laut trommelt und auf Sichtbarkeit setzt. Man möchte ein Produkt sichtbar machen, man möchte ein Produkt bewerben und da eben auf Reichweite setzen. Wenn man diese Definition jetzt einmal so hernehmen würde, stellt man ganz schnell fest, heutzutage in Zeiten von Social Media, Influencern, da ist das alles gar nicht mehr so einfach zu differenzieren. Ein Influencer ist ja quasi auch nur eine dritte Partei, die für jemanden sprechen soll. Sprich, wir sind mit unserem Angebot von Can't Eat Money relativ früh schon involviert, und zwar in diesem strategischen Bereich. Wir kümmern uns um eine Markenstrategie, um eine Kommunikationsstrategie. An der Stelle lotet man aus. Was ist die Zielgruppe? Wie tickt die Zielgruppe? Worauf springt eine Zielgruppe denn auch an? Und dann muss man eben schauen, was sind die richtigen Kanäle, um diese Zielgruppe zu erreichen? Und wenn man das einmal so für sich, für seine Marke verstanden und definiert hat, dann geht natürlich diese ganze Kaskade an Kommunikationsmaßnahmen weiter. Ganz klassisch geht man dann weiter und entwickelt ein Konzept. Und das ist dann auch schon der Punkt, wo wir uns von anderen Agenturen unterscheiden müssen. Wir setzen ja auf Nachhaltigkeit. Mhm. Und genau an der Stelle muss eben auch schon dieser Nachhaltigkeitsgedanke fest involviert sein, fest eingebaut sein in dieses Kommunikationskonzept, was man entwickelt.
Ja.
Von diesem Kommunikationskonzept geht man dann eben noch einen Schritt weiter und hat dann den ganz großen Brocken Produktion. Und wenn wir mit nachhaltigen Firmen zusammenarbeiten wollen, darf man ja nicht einfach nur gucken, was machen die Firmen, sondern man muss ja auch schauen, was macht man selber? Was kann man selber besser machen? Was kann man vor allem anders machen, als das so die klassische Werbebranche die letzten Jahrzehnte gemacht hat? Und da ist natürlich dieser Produktionsaspekt ein ganz relevanter. Wo werden die Filme produziert, die Fotos? Reist man um die halbe Welt oder findet man neue Möglichkeiten, um auch dort diese Nachhaltigkeitsgedanken zu etablieren? Und schlussendlich die letzte große Aufgabe einer Werbeagentur, wie wir es dann sind, ist natürlich die Platzierung von diesen von der Kampagne. Wo spiele ich die Kampagne aus? Also das ganze Mediathema, ist es eine Social-Media-Kampagne? Ist es eine Print-Kampagne? Geht man ins Fernsehen? Also wir bedienen da tatsächlich die ganze Klaviatur von der Strategie über Kreation bis hin dann eben auch zur Produktion und zur Ausspielung.
Faton, du bringst ja auch viele, viele Jahre schon Erfahrung als Werber mit. Wo sind dir in der Vergangenheit sehr gute Beispiele schon aufgefallen? Also von Akteuren, die tatsächlich eine richtig gute Marketing, Branding und auch Werbestrategie haben, die möglicherweise schon auf Nachhaltigkeitsziele auch auszahlen.
Ich bin jetzt doch schon seit ein paar Jahren in dieser Nachhaltigkeitsszene. Deswegen ist es dann wahrscheinlich auch so, dass ich viel mehr diese Kommunikation mitbekomme und jetzt vielleicht auch Sachen nenne, die draußen den Leuten noch nicht so bekannt sind wie dann mir. Aber ich versuche mal, mich auf die zu konzentrieren, die wahrscheinlich doch auch nach außen eine sehr gute Kommunikation gemacht haben. Und da lässt sich wahrscheinlich weltweit Patagonia ziemlich gut hervorheben. Patagonia als Marke hat es geschafft, Haltung richtig gut nach außen zu kommunizieren, Nachhaltigkeit nach außen zu kommunizieren, ohne es irgendwie verstaubt und in die Reformhausecke zu packen, sondern als Haltung, die cool ist, die mit der man etwas bewirken kann. Wie zum Beispiel die Kampagne "Kauft nicht diese Jacke". Es ist halt schon alleine mit diesem Statement, es passt, es ist gut, es ist richtig cool. Eine Marke, die das heutzutage in Deutschland auch ziemlich gut macht, sind einmal Viva Con Agua und auch Fritz Cola zum Beispiel, um bei der Getränkeindustrie zu bleiben. Die haben es auch verstanden, Haltung trotzdem mit Witz, mit Charme, mit Positivität zu kombinieren und nicht mit Fingerzeig oder nur darauf aufmerksam machen, was falsch ist. Das sind auf jeden Fall gute Beispiele, die mir jetzt spontan in den Kopf kommen.
Also ein Unterschied, wie ich es richtig raushöre, ist, wenn du auf der einen Seite sagst, dieses Reformhaus-Image, da steht ja so ein bisschen, sagen wir mal, sinnbildlich für all die sicherlich auch tollen Ökoprodukte, die es ja da draußen gibt, aber die es eben nicht geschafft haben, durch Witz vielleicht auch ein etwas breiteres Publikum zu erreichen, sondern da vielleicht auch zu sehr mit einem, vielleicht manchmal auch moralischen Zeigefinger daherkommen. Also das auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite sagst du, man soll aber dann auch klar Haltung zeigen. Das scheint auch ein schwieriger Grad auch zu sein, das herauszuarbeiten. Und auf der einen Seite Haltung zu zeigen und zu demonstrieren, aber gleichzeitig eben dann nicht mit diesem moralischen Zeigefinger rüberzukommen.
Möchte man meinen, es ist aber einfacher, als man glaubt. Und das geht einfach mit einer guten Kommunikationsstrategie, indem man sich überlegt, was möchten wir sagen, wie möchten wir es sagen und diesen ganzen Prozess transparent macht. Ich weiß, dieses Wort können die meisten nicht mehr hören, Transparenz, alle reden davon, wenige machen es. Aber trotzdem ist das ein Key-Faktor dafür, wie man Leute davon überzeugen kann, dass man das, was man sagt, was man nach außen kommuniziert, tatsächlich auch gemacht hat, indem die nachgucken können, okay, stehen die zu ihrem Wort oder war das nur eine PR-Aktion oder ein Vorwand? Mhm.
Also Authentizität höre ich auch daraus. Das hat ja viel mit Transparenz auch zu tun. David, wir kennen uns ja auch schon etwas länger, muss man dazu sagen. Und ich weiß von dir, dass du auch viele, viele lange Jahre Erfahrungen gemacht hast, um zum Beispiel eine Marke wie Mercedes-Benz groß zu machen. Und Mercedes-Benz ist natürlich eine strahlende Marke, die aber auch nicht unbedingt für Nachhaltigkeit erstmal auf dem ersten Blick zumindest steht. Was kannst du denn an Erfahrungen mitbringen, die du gesammelt hast, eben nämlich solche Marken groß zu machen, die man jetzt allerdings vielleicht diese Erfahrung nutzen könnte, um gerade nachhaltige Marken oder auch ja grüne Produkte stärker ins Massenpublikum zu bringen?
Weißt du, David, das ist ja genau der springende Punkt. Nachhaltigkeit hat ja ein Imageproblem. Marken wie Mercedes-Benz beispielsweise verwenden super, super viele Ressourcen darauf, dieses Image, was sie mittlerweile haben, erstmal in erster Linie zu erstellen und dann auch zu halten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, von dem man lernen kann. Mercedes-Benz, ja, ist nicht die nachhaltigste Marke. Da gibt es immer wieder Ambitionen, das zu ändern, aber am Ende des Tages ist man dann auch da sehr, sehr abhängig von externen Faktoren und Spielern. Aber ich habe zum Beispiel viele Jahre jetzt damit verbracht, die Marke Mercedes-Benz von einer Premium-Marke hin zu einer Luxusmarke zu transformieren. Und dieser Wechsel, diese Transformation ist, glaube ich, das, was die Nachhaltigkeitsbranche gerade eben heute auch braucht. Das Thema Nachhaltigkeit, es war lange, lange Zeit in aller Munde. Alle haben darüber gesprochen. Mittlerweile wird dieses Thema von anderen Themen abgelöst. Ich würde fast sogar sagen, dass dieses Thema bei vielen auch direkt auf eine Art Ablehnung in der breiten Masse auch stößt. Und das ist eben die Kunst. Wie kriegt man eine Marke, die, Faton hat es vorhin so mit Reformhaus-Flair tituliert, wie kriegt man so eine Marke in die Richtung, dass die breite Masse auch sagt, jawohl, damit kann ich mich identifizieren. Und das ist das ganz Wichtige. Eine Marke muss ja ein Verlangen erschaffen. Mercedes-Benz hat dieses Verlangen. Jeder, der was auf sich hält, der sagen möchte, ich habe es geschafft, möchte natürlich Mercedes-Benz fahren und nicht irgendein anderes Auto. Und dieses Verlangen nach einer Marke, das muss man eben wecken.
Genau, lass uns halt mal so ein bisschen das versuchen, mal so auseinanderzuhalten. Also wir reden jetzt hier über grüne und Nachhaltigkeitskommunikation. Da gibt es einmal diesen Produktionsaspekt. Den hatten wir vorhin ja schon mal kurz angesprochen, wo man sagt, okay, wenn wir schon in die Produktion gehen, dann versuchen wir das mit einem möglichst geringen CO2-Fußabdruck zu machen. So gut wie schön, ne? Das ist eine grüne Produktion, wenn man so möchte. Dann gibt es sicherlich diesen Bereich, wo man sagt, wir haben hier ein Produkt, weiß ich nicht, ein Solarpanel oder irgendeine nachhaltige, fair gehandelte Kaffeemarke oder sonst etwas, wo das Produkt quasi schon dann auch in der Annahme dann auch mit einem sehr geringen CO2-Fußabdruck ausgestattet ist, fair gehandelt ist und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip ein grünes Produkt, was man versucht dann eben dann auch größer zu machen. Jetzt will ich mal ganz kurz auf diesen dritten Bereich zu sprechen kommen, inwieweit der auch hier eine Rolle spielt, nämlich tatsächlich Industrien, Produkte, die jetzt vielleicht erstmal nicht per se mit dem Image einer Nachhaltigkeit ausgestattet sind, vielleicht sich auch nie so verstanden haben. Inwieweit kann man hier mit Werbung, mit Branding dann doch tatsächlich diesen Produkten oder auch Dienstleistungen ein nachhaltiges Image verpassen? Ohne, und jetzt ist das Stichwort Greenwashing, was hier reinkommt, ohne dass natürlich man etwas verkauft, was am Ende doch nicht ganz so grün ist, wie es denn tatsächlich dann auch ist. Also inwieweit seid ihr dort tätig? Wo zieht ihr die Grenzen auch zum Greenwashing? Vater.
Wie gesagt, das Thema Transparenz, Authentizität sind, glaube ich, schon mal zwei Faktoren, mit denen man sich ziemlich gut vom Greenwashing lösen kann. Das ist, glaube ich, etwas, das ist ein sehr einfaches, aber wirksames Mittel, dass man den Leuten erstmal aufzeigt, okay, was sagen wir, was machen wir, diese Transparenz darstellt. Gleichzeitig ist natürlich die Kommunikation zwischendurch wichtig, dass man die Leute mitnimmt und denen nicht zu große Versprechungen macht, die man nicht halten, sowieso nicht halten kann, aber trotzdem verspricht und sagt, okay, bis dahin schaffen wir das, bis dahin schaffen wir dann das Nächste und bis dahin das Übernächste. Man muss nicht immer gleich das Letzte oder den Peak kommunizieren, sondern einfach vielleicht auch einen Weg, mit dem man, auf dem man zusammen ist.
Aber das heißt im Umkehrschluss, David, dass ihr dann auch Kunden auch schlichtweg ablehnt. Weil ihr sagt, wenn wir euch schon diesen Authentizitäts- und Transparenzfilter geben und ihr, ja, ihr auch ehrlich und authentisch kommunizieren sollt, das wäre jetzt euer Anspruch als Werber, aber wir stellen fest, die Konsumenten stellen fest, ja, ihr seid ja gar nicht so nachhaltig oder ihr tragt nicht so sehr zu Klimaschutzzielen oder sonstigen Umwelt- oder Sozialzielen bei. Dann heißt es auch ganz klar, nee, wir sind nicht die richtige Agentur für euch.
Genau, wir haben jetzt ein paar Mal über Glaubwürdigkeit beziehungsweise Transparenz, Authentizität gesprochen. Und das, was wir natürlich von den Marken verlangen, müssen wir genauso auch selber leben. Und wenn wir ein Teil der nachhaltigen Lieferkette sein wollen, und das ist Marketing, das ist Kommunikation ja auch, dann muss man da auch zu seinen Werten stehen und sagen, okay, das war vielleicht ein nettes Kundengespräch, ihr seid eine interessante Marke, aber ihr passt nicht zu unseren Werten, die wir vertreten wollen, für die wir uns auch einsetzen wollen. Und ja, schlussendlich muss man dann auch in den sauren Apfel beißen und sagen, wir können nicht zusammenarbeiten, dieser Etat ist nichts, wo wir guten und ruhigen Gewissens hinterstehen können.
Fatou, kannst du mal so ein paar Beispiele nennen? Also von Industrien, von Produkten, von Bereichen, wo ihr sagt, das macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr euch als Werber dort engagiert. Und eben vielleicht andere Bereiche, wo ihr sagt, ja, das wird wahrscheinlich nie stattfinden, dass wir hier euch als Werber begleiten.
Der Vorteil von uns in der Werbebranche, und ich glaube, da spreche ich auch für David und sehr viele andere Werberinnen und Werber, ist, dass wir viele Branchen in unserer täglichen Arbeit hatten. Man arbeitet nicht spezialisiert auf eine Branche und setzt sich damit auseinander, sondern meistens hat man in der Agentur oder in den Agenturen, in denen wir waren, eine breite Palette von Branchen und arbeitet dann mal auf dem Kunden, mal auf dem Kunden, mal auf dem. Und so wird das auch bei uns in der Agentur sein. Wir haben keine spezifische Branche, auf die wir uns konzentrieren, sondern versuchen in verschiedenen Branchen den jeweiligen Kunden zu helfen. Und das Spannende dabei ist, wir schließen erstmal keine Branche aus. Sag ich jetzt so, natürlich meinen wir damit nicht, gibt es natürlich irgendwie so eine Blacklist, die gar nicht geht, aber theoretisch ist unser Ziel, Nachhaltigkeit voranzutreiben. Und Nachhaltigkeit treibt man nicht voran, indem man Branchen ausschließt oder Menschen ausschließt, sondern indem man sie mitnimmt. Und unser Ziel ist es, nicht dogmatisch zu sein, sondern den Leuten, die wirklich eine Veränderung herbeiführen wollen, auch zu helfen. Natürlich haben wir Wunschbranchen, wo wir uns denken, gerade da muss man irgendwas machen. Das ist.
Ja, erzähl mal, welche wären das denn zum Beispiel?
Das ist einmal die Finanzbranche, die ich selber super spannend finde und auf jeden Fall sehr unterstützenswert, weil sie einen riesen Hebel hat. Dann natürlich aber auch den Energiesektor, der einfach für das Große zuständig ist, der größte Emissionstreiber. Wie kriegen wir das umgesetzt? Wie kriegen wir Solar, Wind, Wasser besser in die Gesellschaft rein, dass sie es nicht nur verstehen, sondern auch benutzen und benutzen wollen? Aber dann natürlich auch die anderen Technologien, und wir hören dieses Wort sehr häufig, Technologie offen. Und ich würde jetzt mal bold behaupten, dass wir sogar wirklich Technologie offen sind und erstmal in alle Richtungen gucken. Und wenn wir von dem Unternehmen, dem Konzept und der Research dann das belegt, überzeugt sind, dann würden wir auch diesen Unternehmen gerne dabei helfen, den Schritt in die richtige Richtung zu machen.
Und das muss ja nicht heißen, dass diese Firma schon perfekt ist. Ich glaube, an der Stelle müssen wir uns alle auch noch einmal klar machen, es gibt ja noch nicht die perfekte Lösung, das perfekte Produkt, die perfekte Firma. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, auch zu helfen, zu unterstützen, so gut es geht zu werden. Und ich glaube, das ist so der ganz, ganz spannende Aspekt, auch bei der Kundenauswahl. Nicht zu sagen, der Kunde ist schon so gut, mit dem wollen wir weiterarbeiten, weil im Zweifel können wir mit dem Kunden ja gar nicht mehr so viel erreichen. Da haben wir gar nicht mehr so den großen Hebel. Hat man einen Kunden auf der anderen Seite, der eine wirklich überzeugende Absicht an den Tag legt und gut belegen kann, jawohl, mein Produkt war vielleicht mal nicht so cool, nicht so dolle, aber wir wollen diese Transformation mitgehen, wir brauchen Hilfe, dann sind wir die Letzten, die sagen, da helfen wir nicht. Also unsere Einstellung ist, wir wollen den Leuten helfen, wir wollen den Marken helfen, unsere Welt ein klein bisschen besser zu machen. Und wenn das ein Schritt ist, perfekt, das ist besser als kein Schritt.
David und Vater, ihr habt Can't Eat Money gemeinsam mit Benedikt Stalf unter anderem mitgegründet. Und Benedikt ist bei euch ja fürs Design zuständig. Welche Rolle spielt denn Design für eine gute und nachhaltige Marke?
Ich hatte das ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Eine Marke muss ja Begehrlichkeit erwecken. Und diese Begehrlichkeit kann man natürlich auf mehreren Ebenen erreichen. Aber eine ganz, ganz entscheidende Ebene ist natürlich das Ausschauen, das Design. Wie sieht etwas aus? Wie fühlt sich etwas an? Es ist so ein bisschen, das inflationär genutzte Beispiel. Ich möchte es trotzdem einmal ins Rennen schicken. Apple. Ein Apple-Produkt hat eine wahnsinnig tolle Haptik. Das sieht gut aus. Man möchte es direkt anfassen. Man findet sich da sofort zurecht. Das ist ja alles Design. Und ich spreche jetzt nicht nur über irgendeine Farbe von einem Logo oder von einem Bild auf der Website. Bei dem Design-Thema geht es viel mehr darum, das ganze Produkt, die ganze Kommunikation so zu gestalten, dass am Ende des Tages die Leute sagen, jawohl, da will ich hin, so will ich sein. Das ist das Bild, was ich von mir auch habe.
In der Kommunikationswelt wird ja häufig sehr unterschieden zwischen einer B2C-Kommunikation, also letztendlich Marken, die den Endkonsumenten erreichen, und einer B2B-Kommunikation, wo letztendlich ja dann Geschäftspartner und nicht direkt der Endkunde erreicht wird, sondern tatsächlich erstmal ein anderer Teil der Wertschöpfungskette. Seid ihr da irgendwie jetzt spezialisiert in dem einen oder anderen Bereich?
Kurz, nein. Ein bisschen länger. Dieses Thema B2C und B2B ist in den letzten Jahren, wie du gesagt hast, war es einfach voneinander getrennt. Es geht aber immer mehr ineinander über. Es ist jetzt nicht dasselbe, es ist nicht dieselbe Kommunikation, aber was man immer berücksichtigen muss bei Kommunikation, es spricht nie ein Unternehmen mit einem anderen Unternehmen, sondern es spricht ein Mensch mit einem anderen Menschen. Es spricht quasi die Werbung mit einem Menschen. Und da verschwimmen die Grenzen und da müssen auch Unternehmen, die andere Unternehmen überzeugen wollen, immer darüber nachdenken, ich schicke das jetzt nicht ans Procurement oder ich schicke das jetzt nicht an eine gesichtslose Adresse, sondern ich schicke das an einen Menschen. Und die wollen auch überzeugt werden. Die wollen auch von Design über Story, über verschiedene Narrative und gute Anzeigen davon überzeugt werden, dass man selber den Mehrwert bietet, den die Konkurrenz nicht bietet. Natürlich gibt es da Unterschiede. Bei B2B kommuniziert man natürlich auch viel mehr wichtige Key Facts und hat manchmal auch Broschüren, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und bei B2C versucht man es so ein bisschen Top-Level zu halten, dass man die wichtigsten Informationen so kurz wie möglich rüberbringt. Aber wie gesagt, da ist quasi der Shift und deswegen ist ja auch diese Kooperation und Partnerschaft mit DWR Echo für uns so wichtig und so gut, weil sie so ein bisschen genau das darstellt. Man geht ein bisschen voneinander ineinander über von B2B zu B2C, die, wie gesagt, eigentlich wie Zahnräder aneinander gehen und sich auch gegenseitig bewegen.
In der Tat ist DWR Echo ja sehr stark positioniert in der B2B-Welt. Dort werden Technologieunternehmen insbesondere beraten im Bereich Kommunikation, Regulatorik, Politik, aber eben auch Marktstrategien. Cleantech, im Climate-Tech-Bereich. Und das sind natürlich häufig sehr erklärungsbedürftige, hochkomplexe Technologiefragen, die dort eine Rolle spielen. Und da ist natürlich dann auch derjenige, der sich angesprochen fühlen muss, dann auch jemand, der dann diese komplexe Thematik auch verstehen muss. Das passiert natürlich sehr stark über Zahlen, Daten, Fakten. Aber, und das ist dann der Beitrag, den ihr als Candy Money dann auch dann zusätzlich noch leisten könnt, ist eben dem Ganzen nochmal etwas mehr Emotionalität, etwas mehr, ja, quasi auch Menschlichkeit auch nochmal einzuhauchen, um ja auch mehr Berührung auch herzustellen. Denn wie du schon sagst, am Ende sind es ja auch dann Menschen, die einkaufen. Ja.
Wenn ich dann nochmal ergänzen darf, jeder von uns war vielleicht schon mal auf einer Fachmesse und auch da merkt man es ja, es gibt die Stände, da sind die Zahlen auf einer weißen Wand irgendwo dran geklatscht. Und dann gibt es natürlich die Stände, die sich ein bisschen mehr Mühe geben und da etwas bieten und die Gestaltung, das Design einen schon mehr anspricht. Und wenn man als B2B-Kunde auf so eine Messe läuft und davor steht und links ist das ganz Nüchterne und rechts ist irgendwie das, was dich optisch auch anspricht, dann wirst du in der Regel, natürlich gibt es auch die anderen Menschen, aber in der Regel zu dem gehen, der dich auch optisch anspricht. Und dann erst kannst du ja auch diesen nächsten Schritt machen, die Menschen über deine Inhalte, über deine Produkte zu informieren.
David, du hast ja viel in der Automobilbranche dich aufgehalten. Ich stelle mir das sehr klassisch vor. Da wird Mercedes-Benz einen neuen Werbespot von euch produziert haben wollen. Dann fliegt man irgendwie um die halbe Welt, um für ein paar Tage irgendwo einen Spot zu produzieren. Jetzt leben wir gleichzeitig ja auch in einer Welt des immer besser werdenden KI-Einsatzes, auch im Bereich von Filmen und Fotoshootings und so weiter. Also wie groß ist denn das Potenzial inzwischen, dass man Produktion auch tatsächlich unglaublich CO2-neutral organisieren kann, ohne um vielleicht für dieses eine Bild einmal um die Welt zu fliegen?
Ja, tatsächlich stellst du dir das ganz, ganz richtig vor. Man reist sehr viel, man ist ständig irgendwo anders, immer auf der Suche nach dem perfekten Bild. Und muss sich da natürlich fragen, ist das alles so sinnvoll? Wenn man sich mal anschaut, alle reden über das Fliegen und die CO2-Emissionen, die man beim Reisen in den Urlaub hat. Die Werbeindustrie hat einen fast doppelt so hohen CO2-Ausstoß wie die zivile Luftfahrt. Also die Leute, die in den Urlaub fliegen, zu irgendwelchen Geschäftsmeetings fliegen oder eben auch für einen Werbespot von Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, wie auch immer, rüber nach Kapstadt, nach Los Angeles, für 3 Tage 5 Bilder machen, einen kleinen Film drehen und wieder zurück. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Da liegt es ja sofort auf der Hand, einmal zu überlegen, kann man das nicht vielleicht auch anders umsetzen? Und du hast jetzt gerade KI angesprochen. Das gibt natürlich wahnsinnige Möglichkeiten. Man kann ja innerhalb von kürzester Zeit ein vergleichbares Qualitätsniveau erreichen, ohne in den Flieger zu steigen, ohne Business Class 20 Leute um die halbe Welt zu schicken, damit man ein paar Tage irgendwo an einer Straße steht und ein Auto filmt. Aber ein ganz anderer spannender Aspekt ist natürlich auch vor dem Hintergrund, dass KI ja auch sehr energiehungrig ist, noch in Klammern, muss man sich die Frage stellen, muss ich denn unbedingt für mein Produkt jetzt nach Kapstadt fliegen? Muss ich unbedingt in Los Angeles sein? Muss ich in New York sein? Oder kriege ich das nicht auch in ähnlicher Weise mit dem gleichen Impact, mit der gleichen Message auch hier vor Ort hin? Und das bedarf natürlich ein klein bisschen mehr Planungsarbeit, weil man mal links und rechts schauen muss. Man weicht so von diesen typischen Klischeebildern ab. Und schaut mal, wo kriege ich das Ganze verantwortungsbewusster hin? Wo kriege ich das vor allem sinnvoller hin, ohne diesen riesigen Werbezirkus zu betreiben, den man so in der Vergangenheit betrieben hat?
Wir haben jetzt wieder bald die internationale Klimakonferenz. Welche Verantwortung seht ihr bei der Werbebranche, denn auch kundenseitig einen Einfluss darauf zu nehmen, mit wem Dienstleister wie ihr und die anderen Kollegen aus der Industrie, die ja eben jetzt sich noch nicht so stark committed haben. Aber wie groß seht ihr die Verantwortung und Möglichkeiten, auch auf eure Kunden Einfluss zu nehmen, doch grüner zu werden?
Ich glaube, da haben wir den Vorteil, dass das Feld gefühlt doch noch recht jung ist, weil wir in der Lieferkette nun mal ein bisschen weiter hinten sind. Das heißt, die Leute haben sich jetzt immer erstmal darauf konzentriert, ihr Produkt zu machen. Dann haben sie sich ein bisschen um ihr eigenes Unternehmen gekümmert. Und jetzt kommt quasi das Lieferkettengesetz und damit auch die Lieferkette, die mehr berücksichtigt wird. Und wir sind einfach ein Teil als Dienstleistung dieser Lieferkette. Und da können die Kunden und auch wir einen großen Impact haben, weil, wie David schon gesagt hat, ein riesiger Zirkus, der da veranstaltet wird. Manchmal ist es ja auch in Ordnung, einen Zirkus zu veranstalten, aber auch den kann man mittlerweile ja viel nachhaltiger machen. Und deswegen finde ich, dass wir das vor allem so machen können, indem wir auch unsere Kundschaft dann informieren. Es ist immer wieder erstaunlich, weil es auch uns ja vor nicht so langer Zeit so ging, dass man immer wieder neue Sachen lernt. Okay, was hat Werbung für einen krassen Impact? Was haben solche Produktionen für einen krassen Impact? Und wie viele Mechanismen, wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich, da zu reduzieren? Und wie leicht ist das? David hat gerade gesagt, dass es natürlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ehrlicherweise nimmt es aktuell manchmal auch ein bisschen mehr Geld in Anspruch, aber das ist halt diese Übergangsphase, die wir erstmal alle machen müssen. Wenn es dann die Patentlösung sozusagen für die Sachen gibt, dann wird sich das alles auch wieder einpendeln, nur mit dem Extra, dass man Ressourcen, Emissionen und im besten Fall sogar Geld spart.
Besten Dank. Also ich glaube, das war wirklich ein schöner Rundumschlag gewesen. Die letzte Frage, die mir heute noch bleibt, ist, wie seid ihr eigentlich auf den Namen Can't Eat Money gekommen?
Tja, es geht hier um Botschaften. Es geht ja darum, etwas zu sagen. Das ist ja der Kern der Werbung. Jede Marke hat eine Botschaft, die rübergebracht werden will. Und welche Botschaft könnte denn besser sein, als zu sagen, hey, es geht nicht immer nur ums Geld, sondern wir müssen auch an andere Dinge denken. Wir müssen an einen Impact denken, den wir mit unseren Handlungen auch machen können. Und vor dem Hintergrund gibt es ja dieses alte amerikanische Sprichwort, dass man am Ende des Tages feststellt, Geld kann man nun mal doch nicht essen. Und genau nach diesem Motto wollen wir eben auch Can't Eat Money aufziehen und für etwas mehr als nur das Geld kämpfen.
Ihr wollt aber sicherlich trotzdem in Geld bezahlt werden und nicht in Naturalien. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. David, Vater und natürlich auch Benedikt, schöne Grüße nach Wien. Für den Start von Can't Eat Money, wir sind sehr gespannt und wünschen euch viel Erfolg. Auf bald.
Vielen Dank für die Einladung, David.
Danke dir.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.